Mehr Macht geht nicht. Wenn US-Präsident Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping aufeinandertreffen, dann geht es um alles. Um die Weltordnung von Wirtschaft, Sicherheit und Energie. China hat in den letzten Jahren technologisch aufgeholt, beherrscht den Markt der seltenen Erden, setzt auf Solarenergie und E-Mobilität. Trump wittert hier ein Geschäft, möchte, dass sich China für US-Unternehmen öffnet. Wird er dafür Taiwan im Stich lassen? Und welche Rolle wird der Iran-Krieg bei dem Besuch spielen? Machtpoker in Peking, unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Heute Mittag, da landete die Air Force One mit Donald Trump in Peking. 2017 war er zum letzten Mal in China. Jetzt wurde er von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Morgen wird er dann mit Staatschef Xi Jinping zusammentreffen. Ja, was bedeutet dieser Gipfel? Darüber sprechen wir. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Phoenix-Runde mit diesen Gästen. Frank Siren ist bei uns, Publizist und Asien-Experte. Er lebt seit fast 30 Jahren in Peking und hat sein Wissen in vielen Büchern über China publiziert. Marina Kombaki ist die stellvertretende Leiterin vom Spiegel hier vom Hauptstadtbüro. Ich begrüße Klaus Brinkbäumer, er ist Journalist und Autor und zusammen mit Rieke Havertz erklärt er immer in dem Podcast OK America die Vereinigten Staaten. Und sein neuestes Buch heißt Der amerikanische Albtraum. Zugeschaltet ist uns Professor Thomas Jäger, er ist Professor für internationale Politik an der Universität Köln. Schönen guten Abend, Herr Jäger.
Einen schönen guten Abend.
Herr Siren, schauen wir mal auf die beiden Männer, die da zusammentreffen morgen früh. Also was sind das eigentlich für Typen, wenn wir jetzt auf Xi Jinping gucken?
Naja, Xi Jinping versucht sich betont ruhig zu geben und damit als Gegenpol zu Donald Trump zu wirken. Er versucht, dieses alte Reich zu verkörpern. 22 Jahrhunderte gibt es China schon. Und deswegen kommen von ihm eigentlich relativ wenig Regungen, wenig Äußerungen zu Details, sondern er sagt guckt immer so ganz weit in die Zukunft und spricht davon, dass die beiden Länder zusammenarbeiten sollen und dass sich die Gewichte austarieren sollen. Also er versucht, so möglichst viel Staatsmann zu sein und möglichst wenig sich in den geopolitischen Alltag und die geopolitischen Niederungen verwickeln zu lassen.
Also der Staatsmann mit viel Tradition trifft dann auf den Dealmaker, der immer auf den kurzen Erfolg setzt.
Den selbsterklärten.
Herr Brinkbäumer, also wie würden Sie das charakterisieren? Was ist da auf welchen Präsidenten trifft er da?
Auf einen verunsicherten Donald Trump. Einen Trump, der durch den Iran-Krieg viel von seiner eingebildeten oder auch tatsächlichen Stärke verloren hat. Der den Besuch ja auch hat verschieben lassen. Er wollte ursprünglich im April reisen. Und dann hat er gesagt, okay, dann reise ich aber nach dem Krieg, um mit einer sicheren Ausgangsbasis verhandeln zu können. Jetzt ist er immer noch mitten im Krieg und die ganze Welt weiß, dass Friedrich Merz recht hatte, als er sagte, die USA würden gedemütigt und hätten keine Strategie. Diese beiden Begriffe haben Trump ja sehr gekränkt, weil sie so zutrafen. Trump fährt verunsichert und ich glaube auch, dass er ein bisschen eingeschüchtert ist gegenüber Xi. Trumps Leute haben ihm in der Vergangenheit immer wieder geraten, Sanktionen zu verschärfen, zu kontern, wenn China sehr aggressiv gegen die USA war und Trump hat sich nie getraut.
Also Herr Jäger, dann ist Trump sozusagen der erste US-Präsident, der China besucht, auf den Chinas Führung so ein bisschen runtergucken kann. Erklären Sie uns so ein bisschen, wer hat da eigentlich welche Interessen?
Ja, das ist so. Es ändert sich ja nun die Weltordnung. Die einzigartige Stellung, die die Vereinigten Staaten über Jahrzehnte hatten, die ist dahin und damit auch die liberale Globalisierung. Und man hat sich in China und ja anderen Staaten darauf eingerichtet, dass man eine andere Weltordnung gegen die USA durchsetzen muss. Und nicht damit gerechnet, dass 15 Monate Abrissbirne Donald Trump die amerikanischen Interessen in einer Art und Weise schädigt, wie man sich das gar nicht hätte träumen können. Der amerikanische Präsident hat die USA derart geschwächt, dass er eben jetzt in diesen Besuch hineingeht und einem chinesischen Präsidenten gegenübersteht, der das ganz gelassen ausspielen kann. Alles, was Xi will, ist Zugang zu dem amerikanischen Markt. Und was Trump will, da kann man oben anfangen zu zählen. Das ist Unterstützung im Iran. Das ist Gespräch über die sicherheitspolitischen Veränderungen, die es gibt. Das ist die Frage, wie man im Pazifik weiter vorgeht und. Also er hat eine ganze Latte und deswegen ist das ein sehr ungleiches Treffen.
Und dann hat man noch einen ungleichen Partner dazu, Frau Kambaki, nämlich die Europäer, die dann auf diesen Besuch ja schauen und der wirklich ja ein Zuschauer sind. Also was für ein Signal geht für Europa aus von diesem Besuch?
Die Europäer waren ja bereits da. Merz, Macron, Starmer, Carney aus Kanada, auch die waren im Laufe der vergangenen Monate da, im Bemühen darum, das jeweilige Verhältnis zu China neu auszutarieren, eben weil jetzt alle wissen, dass auf die USA in dieser Form kein Verlass mehr ist. Ich habe in den vergangenen Tagen den Eindruck gehabt, dass man doch sehr zurückhaltend ist, was öffentliche Verlautbarungen anbelangt, in Berlin, in Paris, in London, also jetzt bloß nicht irgendwie da den Trump mit Erwartungen überfrachten, aber die Hoffnung der Europäer ist die, dass Trump versucht, Xi Jinping, China davon zu überzeugen, seinen Einfluss auf Russland, seinen Einfluss auf Iran geltend zu machen, um diese beiden Kriege in der Ukraine, um den Krieg im Nahen Osten einzudämmen. Ob diese Hoffnung berechtigt ist, da habe ich meine Zweifel.
Herr Siren, wie mächtig ist China da? Also wenn es, bleiben wir mal bei diesem Thema, bei dem Thema Verteidigung, bevor wir uns auf die Wirtschaft konzentrieren. Also welches Interesse hat China da?
Also China ist da sicherlich nicht allmächtig, aber es hat sich eben gezeigt, dass der Versuch, den Iran sozusagen aus den BRICS-Staaten, aus diesem BRICS-Verbund herauszubrechen, dass dieser Versuch von Donald Trump gescheitert ist, sondern dass die BRICS-Länder unter diesem Druck eher noch zusammengerückt sind. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass China sozusagen sofort auf Konfrontation mit den USA geht, sondern die warten jetzt erstmal ab, aber sie werden, glaube ich, nicht von Iran abrücken. Sie werden versuchen, durch Vermittlungen in diesem Machtspiel weiter eine Rolle zu spielen und ganz stark darauf achten, dass sie selbst nicht provoziert werden. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Deswegen werden sie im Zweifel weniger tun, als wir jetzt vielleicht von außen erwarten. Bei Putin ist es so, dass Putin sich doch in eine sehr starke Abhängigkeit zu China begeben musste, weil er wahrscheinlich den Verlauf des Krieges dann doch falsch eingeschätzt hat. Und dass die chinesische Führung diesen Krieg natürlich oder dieses Machtverhältnis ausnutzen kann für ihre Interessen. Mhm. Und die chinesischen Interessen sind in Bezug auf die Ukraine sehr ambivalent. Sie wollen einerseits nicht, dass die Ukraine russisch wird. Andererseits wollen sie auch nicht, dass die Ukraine zur EU oder zur NATO gehört. Und dazwischen versuchen sie im Grunde auszutarieren. Also sie unterstützen den Putin so weit, dass er nicht untergeht, aber nicht so weit, dass er gewinnt. Und das ist natürlich für unsere Perspektive, aus unserem Blickwinkel, eine sehr unbefriedigende Haltung. Das sowohl als auch.
Die Frage ist, wie sehr der Iran-Krieg auch China schadet. Weil durch die Blockade der Straße von Hormuz haben sie ein Problem.
China natürlich. Sie haben zwar vorgesorgt und haben schon 25, also vergangenes Jahr, schon eine Eisenbahnlinie gebaut. Landweg von Iran über Zentralasien nach China, aber das ist natürlich kein wirklicher Ersatz. Das heißt, sie haben da mehr Handlungsdruck als im Ukraine-Krieg, dafür zu sorgen, dass die Straße von Hormuz wieder aufgeht, weil sie ja ihre Ölversorgung darüber bekommen.
Nicht nur aus dem Iran, ne, sondern China bekommt aus den Emiraten Öl.
Genau.
Ich glaube trotzdem, dass der Einfluss, den China ausübt, leicht überschätzt wird. Wir in Europa denken immer, China müsste doch etwas tun und könnte ja Einfluss ausüben, hält sich aber aus diplomatischen oder kriegerischen Konflikten dann immer heraus.
Es ist die Frage, ob man die Macht hat oder ob man die Macht nutzt.
Genau.
Und ich würde sagen, sie hätten die Macht, aber sie sind sehr vorsichtig, diese Macht zu nutzen.
Man muss eben auch sagen, es gibt auch ein chinesisches strategisches Interesse daran, dass die USA, dass der Westen weiterhin massiv absorbiert, auch aufgerieben werden von den Kriegen in der Ukraine und dem Krieg mit Iran.
Das würde ich eher für die USA sehen als für Europa.
Ja, aber das ist schon sehr konkret, wenn es zum Beispiel um das militärische Wettrüsten mit den USA geht. Wir haben ja gesehen, wie viel Material die USA da jetzt verschossen haben im Nahen Osten. Material, das essentiell dafür gewesen wäre, tatsächlich die militärische Vormachtstellung gegenüber China, die die USA nach wie vor haben, auch aufrechtzuerhalten. Dieser Krieg im Iran bietet den Chinesen eine enorme Gelegenheit, aufzuholen. Und davon machen sie Gebrauch. Es ist also das chinesische Interesse, klar, wir sagten gerade 30% des in China verbrauchten Erdöls, wohl auch des Erdgases, wird aus der Region bezogen. Aber es ist...
Also ich würde dem zustimmen, ich würde aber sagen, dass es trotzdem nicht das Interesse ist, dass der Krieg, dass sie den Krieg künstlich verlängern wollen. Dafür sind die Schattenseiten zu groß. Man darf ja nicht vergessen, dass China zwar aufrüstet, aber keine Weltmacht ist, die ihren Aufstieg auf militärische Aktionen baut, sondern vor allem auf Handel. Und diese beiden Kriege sorgen dafür, dass die Handelswege gestört werden, dass der Handel durcheinander kommt. Und das ist besonders brisant in einer Phase, wo sie den Handel von den USA weglenken wollen in Richtung globalen Süden. Der Handel mit den USA ist ja um 20% eingebrochen. Der Handel insgesamt Chinas mit der Welt ist im vergangenen Jahr um 7% gestiegen. Das heißt, sie brauchen da schon den Spielraum, um ihren Handel umzulenken. Und vor allem der Iran-Krieg bremst dieses Vorhaben jetzt.
Und würde ich ganz gerne, Professor Jäger, Sie, Ihre Meinung noch mal dazu hören oder Ihre Einschätzung, welche Rolle der Iran-Krieg jetzt spielt in dem Verhältnis zwischen China und den USA?
Das ist alles richtig, was bisher gesagt wurde. Das ist cool. Sowohl. Ja, aber das ist die Komplexität des Ganzen und das macht es so schwierig, weil nämlich auf der einen Seite China sehr wohl nicht nur sehen will, dass die Amerikaner hier ihr Material verschießen, sondern viel wichtigerer Punkt ist noch, dass die Verbündeten der USA wiederum von den Vereinigten Staaten mit einem Keil getrennt werden. Und zwar der ebenso kräftig ist, wie das beim Krieg Russlands gegen die Ukraine inzwischen ist. Das heißt, der große komparative Vorteil, den die USA die ganze Zeit hatten, so viel verbündet zu haben, während China doch ja mit so einer kleinen Gruppe, die auch nicht wirklich Verbündete sind, umgehen musste. Der wird momentan zerfleddert durch ein sehr unkluges Vorgehen der Vereinigten Staaten. Und gleichzeitig ist richtig, dass China den Krieg nicht verlängern will, vor allem, weil es keine Rezession sehen will weltweit. Das ist der Punkt. Das würde den Handel ganz erheblich treffen. Das bisschen Öl, wenn ich das so despektierlich sagen kann, das kriegen sie schon hin. Da haben sie vorgesorgt. Das geht auf andere Art und Weise. Da kommt man irgendwie über die Runden. Aber wenn es nun wirklich so ist, dass wir hier ein Problem, ein weltwirtschaftliches Problem bekommen, dann trifft das China natürlich sehr hart. Und das eben in einer Phase, in der man eigentlich die Wirtschaft nach innen lenken wollte und sie gleichzeitig nach außen aufrechterhalten muss, vielleicht in einem größeren Maß, als man das wollte.
Wie schaut man denn in den USA auf diesen Besuch, Herr Brinkbäumer, und auch vielleicht im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg? Gibt es da dann Hoffnung, dass man sagt, ja, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden, weil der schadet ja auch den USA?
Ja, der Blick aus den USA ist wie so vieles in diesen Zeiten immer davon abhängig, wen wir jetzt in den Blick nehmen. Ne? Ja. Trumps Leute wollen das inszenieren als die Begegnung der zwei Männer, die die Welt regieren, der zwei stärksten Männer der Welt, die sich auf Augenhöhe treffen, beziehungsweise in weit wollen Trumps Leute natürlich sagen, dass Trump die Nummer eins sei und Xi Jinping die Nummer zwei. In der, ich sag jetzt mal, Mitte der Gesellschaft und bei den neutralen Medien wird Trump gerade im Moment sehr kritisch gesehen wegen des Iran-Krieges, weil er die Balance dort zu verlieren scheint und keinen Ausweg sieht. Und der Gipfel selbst, also der Besuch in China, ist nicht sehr gut vorbereitet worden. Das fällt jetzt auch vielen auf. Außenminister Rubio ist kaum einbezogen worden. Der ist dabei, genauso wie Verteidigungsminister Hegseth, aber nicht wirklich involviert worden in die Vorbereitung, in die Planung. Trump war komplett fokussiert auf Iran und stolpert ein bisschen hinein. Es ist relativ wenig berichtet worden.
Es gibt kein klares Ziel oder eine Strategie, dass man sagt, das will man erreichen?
Ja, es wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen anmaßend, das aus der Ferne zu sagen, aber die Vorbereitungen waren spät, waren ein wenig fahrlässig und waren sehr auf wirtschaftliche Dinge konzentriert, nicht auf die politischen Fragen.
Das ist eben deutlich sichtbar, diese große Wirtschaftsdelegation. Da kommt jemand, der eher auf Kooperation setzt als auf Konfrontation. Das kann man schon jetzt vorab sagen, sonst hätte er diese Leute nicht mitgenommen und sie wären auch nicht mitgekommen, weil Boeing natürlich kein Interesse daran hat, an einer Konfrontation mit China, weil sie Flugzeuge verkaufen wollen.
Kooperation ist, glaube ich, ein bisschen zu viel gesagt. Ich glaube, Stabilität, das wäre so ein primäres Ziel. Und ich las in der amerikanischen Presse so ein schönes Diktum, worum es gehen soll. Es soll um Beef gehen, um Beans und um Boeing. Also um Rindfleischexporte nach China, um Sojabohnenexporte und Flugzeuge des Herstellers Boeing. Ja. Das ist natürlich, das ist eine Minimallösung. Ja? Also Handel, klar, wir wissen, Trump will sich da als Dealmaker präsentieren und er will da so ein bisschen Businesses und Milliarden runterrattern. Das werden ihm die Chinesen sicherlich geben, den Punkt.
Das ist schon aber klar mit den Sojabohnen. Ne? Das ist im bayerischen Verkauf. Ja.
Genau. Aber die eigentlichen heiklen Fragen, also wenn es eben, wir sprachen bereits über Chinas Einfluss im Iran oder um die Regulierung von künstlicher Intelligenz oder gar die Regulierung im Umgang mit Atomwaffen, wo China eben auch ganz massiv aufrüstet, das sind Themen, von denen ich glaube, dass da, wie Sie es eben gesagt haben, angesichts der Vorbereitung dann doch wenig zu erwarten ist.
Also wie schwierig ist das dann, Herr Siren, oder wie sehr, wenn wir sagen, denen geht es um Bohnen, Boeing und Rindfleisch, Beef, worum geht es denn den Chinesen?
Na, den Chinesen geht es vor allem um Stabilität. Das würde ich um Verlässlichkeit, um Berechenbarkeit. Und sie werden versuchen, wenn Trump kommt und die eine oder andere Bitte hat, dann deutlich zu machen, dass sie auch Wünsche haben und dass es vielleicht nicht so gut ist, wenn er jeden Morgen aufsteht und eine neue Idee hat für die Weltordnung, und werden ihn versuchen, auf bestimmte Spielregeln einzuschwören. Nur ich bin nicht sehr optimistisch, dass das gelingen wird, weil es zu ihm gar nicht passt.
Wenn Xi versucht, Trump dazu zu bringen, von Taiwan ein bisschen abzurücken, keine Waffen mehr zu liefern. Da kann er schon ans Ziel kommen. Ne? Wenn die Alternative keinen Deal mit nach Hause zu bringen für Trump, dann ist er ganz sprunghaft bei solchen Sachen.
Aber ich vermute, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird, dass er da zurückrudert, sondern dass er sich bei anderen Themen einigen wird. Weil er ist ja da schon auf China zugegangen vor 4-5 Wochen, als er gesagt hat, Taiwan gehört Xi, er kann damit machen, was er möchte. Er hat da zwar noch dazu gesagt, wenn der Status quo sich ändert, wäre er sehr verärgert. Aber das war schon ein relativ großer Schritt. Und dass er jetzt da noch die Waffenlieferungen zurückzieht, man weiß es nicht.
Er ist in der Schwebe. Und allein das ist bereits ein Abrücken von vorherigen Positionen
der USA. Das ist ein guter Punkt.
Für die USA war es immer ein Tabu, mit der chinesischen Führung über Waffenexporte nach Taiwan zu reden. Mhm. So, und Trump hat nun offen eingestanden, dass er mit China darüber reden wolle. Das ist etwas, was,
und es hängt davon ab, was er dafür kriegt.
In der Region für enorme Unsicherheit gesorgt hat. In Taiwan, aber auch in Japan, Philippinen, Südkorea. Da bricht gerade was auf. Also Herr Jäger hat es angesprochen, die westliche Allianz wankt, aber auch die Allianz der Amerikaner im pazifischen Raum ist durch diese Trump'sche Ambivalenz doch sehr ins Wanken geraten.
Herr Jäger, wie stark kann sich Taiwan denn da auf die USA noch verlassen? Oder welche Befürchtungen gibt es da?
Ja, ich würde da anschließen, es ist nicht nur Taiwan, sondern es sind Soldaten aus Japan abgezogen worden, aus Südkorea abgezogen worden, um im Mittleren Osten eingesetzt zu werden. Also das ist ein ganzes Muster, das man hier zeigt. Und die Ambivalenz gegenüber Taiwan, die besteht ja die ganze Zeit. Biden hat versucht auszubrechen aus dieser Ambivalenz, indem er gesagt hat, wir verteidigen Taiwan. Er ist dann sofort wieder eingefangen worden von seiner Regierung, die gesagt haben, ja, das hat er vielleicht nicht so gemeint und wir bleiben dabei, dass man nicht weiß, wie wir reagieren. Aber dass Trump eben sagt, ich werde mit Xi darüber sprechen, ob wir Waffen liefern oder nicht, ich meine, das ist die Abgabe der Rolle als dominante Weltmacht, die hier dokumentiert wird.
Wir wissen allerdings nicht, ob das so ist. Ob das wirklich in der Verhandlungsmasse drin ist.
Aber es überhaupt in Aussicht zu stellen, ist ja schon mal eine Veränderung der Regeln. Ja. Und dann kommt das pragmatische Argument noch dazu, dass die USA, wir hatten das vorhin schon kurz, ne, nicht mehr so viele Waffen haben. Die behalten die für sich. Die müssen ihre eigenen Arsenale wieder aufstocken. Vielleicht wollen die derzeit auch gar nichts an Taiwan liefern.
Wäre denn aber, Herr Jäger, Taiwan und der Schutz der Amerikaner für Taiwan nicht doch ein starkes Machtinstrument von den USA, was sie jetzt auf einmal aufgeben?
Ja, selbstverständlich. China? Das ist für sie ja nun deswegen der Zusammenhang auch mit Südkorea und Japan. Da geht es eben um Inselketten, die man verteidigen will und wo man Chinas Einfluss nehmen will. Wenn man sagt, es geht um Taiwan, dann nimmt man ja erstmal Chinas Haltung ein. Deswegen muss man da schon vorsichtig sein, wie man es formuliert. Und das Zweite ist, dass damit ja doch die Dominosteine fallen in der Region. Wenn hier wirklich gesagt wird, ja, das geben wir jetzt auf, so wie Trump das sagt, das liegt ja viel näher bei China, an China als bei uns. Das brauchen wir jetzt nicht weiter. Und man sieht ja, dass in Taiwan jetzt momentan die Fühler woanders hin ausgestreckt werden, dass man mit der Ukraine kooperiert, weil man sieht, dass sie in der Lage sind, einer großen Armee gegenüber Stand zu halten und wie sie das tun und mit welchen Mitteln sie das tun und auf diese Art und Weise möglicherweise sich auch andere militärische Fähigkeiten verschafft, um China abzuschrecken. Die Verlässlichkeit der Vereinigten Staaten, die war nie 100%, das war nie gegeben, aber sie ist selbstverständlich seit Clintons Zeiten, als man noch einen Flugzeugträger schicken konnte und die Chinesen das ernst genommen haben, immer unzuverlässiger geworden. Warum? Weil es immer gefährlicher wurde und weil dann am Ende eben auch die Bereitschaft sinkt, wenn man nicht wirklich siegreich ist, in einen solchen Kampf zu gehen.
Und die Amerikaner, ich nehme an, die amerikanische Bevölkerung ist im Moment auch nicht wild darauf, in einen neuen Konflikt noch zu gehen. Also wie wird das Thema Taiwan da aufgenommen?
In der Bevölkerung so gut wie gar nicht. Das spielt überhaupt noch keine Rolle. Die amerikanische Bevölkerung schaut auf Inneramerikanisches, auf die wirtschaftliche Lage, hat den Krieg im Iran tatsächlich zu ihrem Thema gemacht. Das ist ein großes Thema, gerade auch in Trumps Koalition der sogenannten MAGA-Welt. Das schon, aber Taiwan ist sehr, sehr fremd und sehr weit weg für die Amerikaner.
Und Frau Kombacke, was würden Sie sagen, wie von europäischer, deutscher Sicht, spielt das überhaupt eine Rolle?
Ja, die Sorge ist schon groß natürlich vor einer chinesischen Annexion Taiwans, eben weil auch nach wie vor trotz einiger Bemühungen uns bei der Halbleiter- und Computerchip-Herstellung ein Stück weit selbstständiger zu machen, da nicht viel vorangekommen ist und wir sind massiv angewiesen als Deutschland, als Europa auf Chip-Exporte aus Taiwan. Taiwan ist da der Weltmarktführer schlechthin und die große Befürchtung ist doch die, dass, also wir haben gerade in den letzten Tagen, hat die chinesische Führung einmal mehr bekräftigt, dass Taiwan und die vermeintliche Zugehörigkeit Taiwans zu Festland China, der Kern vom Kern chinesischen Selbstverständnisses darstellt. Also die haben nochmal unterstrichen, was für ein identitätsstiftendes Thema die Zugehörigkeit Taiwans zu China ist. Und das ist natürlich, es ist ein Problem, was nach meiner Wahrnehmung hier in Deutschland schon mit großer Sorge betrachtet wird, eben wegen der Lieferketten. Und die Sorge ist eben auch die, dass Xi weiß, Trump ist einer, der sich auf Deals einlässt, wenn er womöglich von Taiwan abrückt und im Gegenzug dafür ihm von chinesischer Seite garantiert wird, du bekommst aber weiterhin Chips und die nötigen seltenen Erden, dass er sich also möglicherweise darauf einlassen könnte.
China auch was anzubieten, ne? Ja, ich würde sagen, das stimmt, dass das für die Einheit des Landes ganz wichtig ist. Ich würde aber trotzdem sagen, dass die chinesische Führung pragmatisch genug ist zu sehen, was ein Krieg bedeuten würde um Taiwan. Denn wenn Taiwan so aussieht wie die Ukraine, hätten wir keine Chips mehr für die Welt. Es würde eine Wirtschaftskrise ausbrechen. Die würde weder der chinesische Staatspräsident Xi Jinping politisch überleben, noch Donald Trump. Und ich glaube, das ist das stärkste Argument dafür, dass sie das beide nicht riskieren werden, weil zu viel auf dem Spiel steht und am Ende beide ein Interesse haben, dass der Status quo bleibt. Vor allem, weil die Chinesen ja nicht mit dem Rücken zur Wand stehen. Das kann man ja im Moment nicht wirklich sagen. Und deswegen auch keinen Grund haben, mit einem unüberlegten Befreiungsschlag, so wie Putin das gemacht hat, alles auf ein Spiel zu setzen.
Es gibt in Washington die Spekulation, dass Peking das während der Trump-Amtszeit eben doch tun könne, weil Trump ja nun mehrfach gesagt hat, dass er diese territorialen Ambitionen Putins oder Xis versteht. Und er teilt dieses Denken ja auch, ne? Wenn wir an seine Versuche, Grönland oder Kanada zu seinem Territorium zu erklären, denken.
Aber ich glaube, das glauben Sie nicht, ja? Nein, ich glaube, das ist und bleibt eine Spekulation. Okay. Weil der Preis zu hoch wäre. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und wenn man den Aufstieg Chinas beobachtet, dann haben die doch ein viel größeres Maß an Pragmatismus, durchaus zu ihren Gunsten, als man auf den ersten Blick annimmt, und sind im Ernstfall in der Lage, die Ideologie dann doch beiseite zu schieben und in ihrem Interesse zu handeln. Und Taiwan militärisch zu erobern, würde China sehr, sehr schaden, sowohl politisch als auch wirtschaftlich.
Aber auf was kann sich Taiwan jetzt verlassen und worauf muss Taiwan denn jetzt setzen dann letztendlich, wenn sie sind eben wichtig für die Chip-Hersteller in der Welt, für die Chip-Herstellung. Also wie wird das da weitergehen?
Also das ist eine sehr schwierige Frage, auf wen sich Taiwan verlassen kann. Am Ende wahrscheinlich auf niemanden. Und am Ende ist es das Beste, sowohl mit den Amerikanern immer engere Beziehungen zu haben, als auch nach Peking versuchen, die Gesprächskanäle so eng wie möglich zu halten, um zu verhindern, dass was aus dem Ruder läuft. Aber eine Gewissheit oder eine Sicherheit gibt es nicht, zumal ja die allermeisten Länder der Welt die Ein-China-Politik vertreten, also Taiwan als eigenständiges Land gar nicht anerkennen. Da gibt es nur gut zehn Länder noch, die aber keine politische Rolle spielen in der Welt.
Das ist schon verrückt, ne? Dass Taiwan und andere Länder in der Region gerade eine sehr ähnliche Erfahrung machen wie die NATO-Partner in der Allianz, nämlich dass man sich auf diese Amerikaner, auf Trumps USA, besser nicht verlässt. Und wir sehen das ja auch bereits hier an so Reisetätigkeiten der Bundesregierung, des deutschen Verteidigungsministers, seiner Amtskollegen in Europa, dass man versucht, da in diese Lücke aufzuschließen, dass jetzt Kooperationen mit Japan, mit Südkorea intensiviert werden, dass man sich da so ein bisschen neu formiert, eben als sogenannte Mittelmächte, um diese amerikanische Leerstelle ein Stück weit
zu erzielen. Mein Eindruck ist eher, dass die Länder des globalen Südens oder die Länder Asiens unter diesem Druck der Amerikaner eher zusammenrücken und stärker kooperieren. Das hat man am vergangenen Wochenende auch bei dem ASEAN-Meeting gesehen, wo die Länder gesagt haben, es reicht jetzt, wir brauchen ein gemeinsames Stromnetz, wir müssen gemeinsam Reserven aufbauen von Öl und Gas. Also es führt dazu, dass die Länder zusammenrücken, und aus asiatischem Blickwinkel spielen die Europäer praktisch überhaupt keine Rolle.
Ja, und auf Herr Pistorius. Zunehmende Rüstungskooperation, sei es mit den Australiern, ne, oder auch mit den Südkoreanern.
Das spielt nicht wirklich eine Rolle.
Da kommt was in Bewegung.
Zumal, wenn wir Rüstungsgüter verkaufen, sind wir am Ende angewiesen auf seltene Erden und permanent Magneten der Chinesen, die zuliefern müssen.
Die brauchen wir alle aus China.
Die werden sicherlich nicht zulassen, dass wir den Indern 6 U-Boote verkaufen.
Übrigens auch eine große Hoffnung, die jetzt natürlich auch mit dem Trump-Besuch einhergeht. Ne? Genau. Also es gibt ja das Moratorium aus dem vergangenen Jahr für den Export von seltenen Erden. Wir erinnern uns, im April vergangenen Jahres erklärte Trump den Chinesen Zölle in Höhe von 145% und hatte nicht so recht im Blick, womit die eigentlich sich rächen können.
Dass der Konter kommen würde.
Ne? Ja, und der Konter kam prompt, nämlich eine massive Exportrestriktion bei seltenen Erden, die essentiell sind für die gesamte Industrie der USA, aber eben auch unserer. Die Europäer waren da auch von betroffen. Und man hat sich dann darauf geeinigt, irgendwie das ein Stück weit weiterzuführen, zumindest bis Oktober diesen Jahres. Und da ist natürlich auch die Hoffnung der gesamten, also auch der europäischen Industrie groß, dass der Export dieser seltenen Erden, die zumindest zurzeit in dieser Qualität von nirgendwo anders her bezogen werden können, in dem Umfang, dass das aufrechterhalten wird.
Das ist die große Macht Chinas. Kommen wir noch mal ein bisschen auf die Wirtschaft. Herr Jäger, ist das jetzt ein Punkt, wo man sagt, da ändert sich ja dann doch unsere Wirtschaftsordnung durch die Stärke Chinas? Wenn man sieht, auf dem Energiemarkt, die USA setzen noch stark auf Öl, da setzt China nicht mehr drauf, die setzen so viel stärker auf Erneuerbaren, sind da auch viel stärker. Also ist das ein Punkt, wo wir gerade sehen, dass sich die Welt eben dann doch wieder völlig neu ordnet und die Amerikaner letztendlich dann doch schwächer werden?
Ja, das ist richtig, dass die liberale Globalisierung, die so 3 Jahrzehnte wirklich die Welt umspannt hat, jetzt so langsam ihrem Ende entgegengeht. Und wir sehen das daran, dass immer mehr Sanktionen verhängt werden, dass man jetzt ausverhandelt, was wer wie wem liefert. Zwischendrin sprach man davon, dass man eben nicht mehr mit den Feinden, und damals waren Russland und China gemeint, sondern mit dem Freund zusammen Lieferketten aufbauen muss. Dann hat man gemerkt, dass der Freund kein Freund ist. Jetzt weiß man nicht mehr, mit wem man das alles machen soll. Das ist momentan sozusagen die Entwicklung, die stattfindet. Und da ist es eben hochinteressant zu sehen, was an diesem Gipfel stattfindet. Denn eigentlich ist Trump ja ins Amt gekommen und hat gesagt, den Chinesen zeige ich es mal richtig. Mhm. Die haben uns die Arbeitsplätze geklaut, mhm. die haben uns Patente geklaut. Und denen werde ich jetzt sozusagen zeigen, dass wir das alles wieder zurückholen. Ja. Mhm. Und dass wir in diesem Zuge dann auch das Handelsbilanzdefizit ausgleichen.
Das war seine
und
Erzählung,
jetzt sehen wir, dass das Gegenteil geschieht. Das um 180 Grad gedreht. Das heißt, all das, womit Trump angetreten ist, mhm. was er versprochen hat, was auch die sogenannten China-Falken in seiner Regierung wortreich zu Papier gebracht haben, das ist alles überhaupt nichts wert, weil er gemerkt hat, die Vereinigten Staaten sind einfach nicht mehr stark genug, diese Ordnung aufrechtzuerhalten.
Ja. Und am Ende ist er ja jemand, der die alte Weltordnung bewahren möchte.
Donald Trump?
Ja,
Trump?
Total.
Er möchte die Weltordnung bewahren,
in der die Minderheit des Westens die Spielregeln der Mehrheit der Welt bestimmen kann.
Ja, aber der Westen ist nur noch er.
Der Westen ist nur noch er, das ist richtig. Die Europäer haben sich davon, aber das ist sein Ziel. Das ist sein Ziel, die alten Spielregeln sollen weiter gelten, aber in der die Weltmacht USA bestimmen kann, was in der Welt los ist. Aber der globale Süden ist auf der anderen Seite und die Führungsmacht des globalen Südens sind die Chinesen. Und die wollen eine Weltordnung, in der mal ganz allgemein formuliert die Mehrheit bestimmt. Und da treffen sozusagen diese beiden Welten aufeinander, auch in diesem Besuch. Ja. Der morgen und übermorgen stattfindet.
Ja, und dann ist ja die Frage, wer profitiert da in der amerikanischen Wirtschaft? Er fährt ja jetzt mit einer großen Wirtschaftsdelegation. Also Elon Musk ist dabei, andere Tech-Unternehmen herbringen wollen wir. Also wenn man jetzt sagt, Trump will ja den Deal machen, will ja was vorausbekommen. Also ist das eine falsche Rechnung, die er da macht eigentlich? Oder eine falsche Erwartung?
Ich bin mir nicht sicher, also was wirtschaftlich für Elon Musk und andere dort herauszuholen sein wird, weil die Vorbereitungen nicht so präzise waren, wie sie normalerweise bei solchen Gipfeln sind. Ja, da trifft man dann zusammen oder zeichnet das, was lange vorher verhandelt worden ist. Das ist diesmal nicht so. Musk und andere setzen natürlich drauf, dass sie in Sachen künstliche Intelligenz oder der Boeing-Chef natürlich, wenn es um den Verkauf von Flugzeugen geht, offene Türen in Peking bekommen, dass sie exportieren können, dass sie liefern können, dass die Chinesen das zulassen, dass Trump es zulässt. Es gab immer mal Beschränkungen, gerade in Sachen künstlicher Intelligenz. Dann wurde China doch wieder gefürchtet, jetzt aber nicht. Es ist schwer vorherzusagen, welche Ergebnisse da stehen werden, weil ja zu Trump wirklich gehört, dass er von dieser Sprunghaftigkeit, die er immer hatte, er wollte sich inszenieren als einer, der nicht auszurechnen ist, zu einem unverlässlichen Präsidenten geworden ist. Niemand kann sich mehr darauf stützen und das kann auch Elon Musk nicht, was Trump nun tun wird in den nächsten 48 Stunden.
Und wie sehr, Frau Kombaki, besorgt das, ist das eine Besorgnis für deutsche Unternehmen zum Beispiel oder spielt das da alles gar keine Rolle?
Naja, es gibt schon das größte Interesse deutscher Unternehmen gerade ist, dass die Straße von Hormuz geöffnet wird. Also und da gibt es einfach eine sehr, sehr große Schnittmenge. Donald Trump hat, ich fand das wirklich bemerkenswert, die Äußerung, die er getätigt hat vor seiner Ankunft in Peking, danach gefragt, wir haben gestern die Meldung gehabt, die Inflationsrate in den USA kratzt an der 4%-Marke, 3,8%. Teuerungsraten. Die Leute merken an der Tankstelle im Supermarkt massiv die Auswirkungen des Iran-Kriegs. danach gefragt, hat Trump das komplett in Abrede gestellt, dass ihm das in irgendeiner Weise bekümmern würde, juckt ihn gar nicht, hat er behauptet. Das wird ihm auf die Füße fallen, auch in seiner Basis. Das ist wirklich, tut so, als würden die Auswirkungen, die wirklich spürbaren Auswirkungen dieses Krieges auf das Portemonnaie seiner Wählerschaft kein Thema. Ich glaube, dass er damit nicht durchkommen wird. Und auch wenn er jetzt so tut und behauptet, irgendwie das Einzige, was seine Iran-Politik leitet, sei die Vorstellung, dass Iran niemals an eine Nuklear-Bombe käme. Natürlich ist er auch massiv. Also sein Anliegen, sein Big Win wäre, wenn tatsächlich China seinen Einfluss gegenüber Teheran geltend machen würde. Und das ist natürlich auch das große Interesse. Sie fragten nach dem Interesse der europäischen, der deutschen Wirtschaft. Klar, also ist auch hier in Berlin, in Berlin, in Europa ist einfach nach wie vor, also das Thema ist jetzt gerade so ein bisschen aus den Schlagzeilen raus, aber die Straße von Hormuz ist nach wie vor blockiert. Wir haben eine enorme Ungewissheit, was die Energieversorgung in den nächsten Monaten anbelangt.
Aber das ist ja auch ein Argument dafür, für die Chinesen eher nichts zu machen und zu warten, bis Trump seine Fehler selber macht. Insofern, wenn man das von der Seite betrachtet, muss man wahrscheinlich damit rechnen, dass weniger passieren wird auf dem Gipfel, als wir vielleicht erwarten. Weil die Chinesen sich sagen, lass den Trump laufen. Der erledigt sich im Grunde von selbst.
Make China great again. Richtig, ja. Heute haben wir gar nicht so hohe Erwartungen.
Bitte?
Wir haben gar nicht so hohe Erwartungen.
Nee, das habe ich schon gemerkt.
Ja. Aber es ist. Also es wird tolle Bilder geben. Es wird pompöse Bilder geben.
Also wie wird es ablaufen, Herr Wieren? Wie läuft so ein Staatsbesuch da in China ab? Wie wichtig ist das dann? Oder welche Bilder wird man da inszenieren?
Für so eine aufsteigende Weltmacht ist natürlich schon sehr wichtig, dass die amtierende Weltmacht zu Besuch kommt. Mhm. Ja. Und es ist ja auch bezeichnend, dass nicht Xi Jinping zuerst in die USA fährt in der neuen Amtszeit von Donald Trump, sondern umgekehrt. Auf sowas achten Chinesen sehr genau. Und das wird auch sozusagen diesen Gipfel bestimmen. Die Chinesen werden peinlich genau darauf achten, dass sie immer schön in der Vorderhand bleiben. Und da gibt es so kleine Tricks, zum Beispiel, dass man dafür sorgt, dass Donald Trump lange Wege gehen muss auf den Präsidenten Xi Jinping zu, während er schon da wartet. Ausgestreckte Hand. Ja. Und in solchen Dingen sind sie Meister in der Inszenierung.
Wenn Trump sich dann daran hält. Wir haben das gesehen, als King Charles da war, da hat er ihn oftmals so zur Seite gestellt oder irgendwas.
Ja. Das ist in diesem Fall unwahrscheinlich.
Wichtig, wer Trump überhaupt abgeholt hat. Ne? Dass weder Xi noch der Außenminister am Flughafen waren, das sagt ja auch etwas aus. Trump achtet auf solche Dinge.
Ja. Aber das ist im März auch passiert.
Er hat offenbar einen Termin jetzt vor sich. Im Himmelstempel, heißt das so in Peking?
Ja.
Himmelstempel, ja. Also offenbar eine sehr markante Stätte, wo frühere Kaiser für reiche Ernten gebetet haben. Und es ist also ein Besuch, der mit wahnsinnig viel Pomp und Symbolik überladen und überfrachtet werden wird. Und mein Gott, die Chinesen wissen offenbar, welche Knöpfe sie bei Trump zu drücken haben.
Und die Botschaft für die Bevölkerung, die ist eh schon da. Die heißt, wir sind wieder oben. Für die Chinesen. Das ist sozusagen das, was nach innen ausgestrahlt wird. Wir sind wieder auf Augenhöhe nach 150 Jahren Pleiten, Pech und Pannen. China hatte im 19. Jahrhundert bis 1820 30% Anteil an der Weltwirtschaft noch, sind dann runter auf 3, jetzt sind sie wieder hoch auf 17. Und da möchte man deutlich machen, dass sie wieder da sind. Und ich glaube, das ist der politischen Führung innenpolitisch viel, viel wichtiger als die außenpolitischen Signale, die hängen wir viel höher.
Es gibt ja auch schon einen Sieg darin, dass die chinesische Regierung mit ihrer Erzählung im Moment durchdringt, die nämlich ist, Trump bekommt all diesen Pomp, ne, den er sich wünscht, den er braucht für sein Selbstverständnis. Und ansonsten warten wir mal ab. Die Amerikaner wollen ja etwas von uns, wir brauchen gar nichts von denen. Ja. Und das wird überall in den diplomatischen Kreisen weitererzählt. Schon darin liegt ein Sieg für China.
Ja. Und da gibt es aber noch einen anderen Menschen hier in der Welt, der auch gerne mächtiger würde, das ist Wladimir Putin, Herr Jäger. Wie schaut der denn auf diesen Besuch und wie versucht der sich denn da vielleicht mit einzumischen? Es gab irgendwo Gerüchte, dass er vielleicht auch am Montag nach Peking fährt. Ich weiß nicht, ob jemand davon was gehört hat. Also wie sehen Sie da Putin?
Naja, Putin sieht diesen Gipfel und sieht zwei Herren, die ihm wohlgesonnen sind. Es ist ja eben nicht so, dass hier jetzt der Anführer des Westens auf die aufstrebende Weltmacht trifft, sondern der Anführer des Westens, der hat das alles zertreten, was er mal hinter sich hatte, und hat all die Regeln eben über den Haufen geworfen. Die liberale Globalisierung, die sowieso immer schwächer wurde, ist insbesondere von den USA beschädigt worden. Die haben die Weltordnung, die sie getragen hat, beschädigt. Schlimmer kann man es eigentlich überhaupt nicht mehr machen. Und trifft jetzt eben auf ein aufstrebendes Land, das, und wir haben das ja eben gehört, ne, so vorgibt, wir sind diejenigen, die die Mehrheit vertreten. Wir sind so eine demokratische Weltmacht, was freilich Unsinn ist. China will die dominante Macht sein.
Ach, und das würde ich nicht so sehen. Also, welche Regeln. Da würde ich jetzt und wieder. Da würde ich kurz widersprechen, weil man sieht schon, dass sie in einem Team mit dem globalen Süden, mit den BRICS-Ländern spielen und dass man sich schon auf diese Themen mehr Mitbestimmung in der Welt, Veränderung der globalen Institutionen. Die stellen auch die Frage, warum müssen so unbedeutende Länder wie Frankreich und England im UN-Sicherheitsrat sein? Und das sind ja durchaus berechtigte Fragen, die von Ländern, von Demokratien wie Indien, Brasilien, Südafrika durchaus geteilt werden. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, dass diese Weltordnung, in der die Minderheit des Westens die Spielregeln der Mehrheit bestimmen konnte, dass diese Weltordnung, erst waren es die Europäer, dann die Amerikaner, dass die eben zu Ende geht zu einer Weltordnung mit mehr Mitbestimmung. Ich würde nicht von Demokratie sprechen, weil ich den Chinesen nun wirklich vieles zutraue, aber nicht, dass sie für Demokratie in der Welt kämpfen, aber für mehr Mitbestimmung in einer Weltordnung,
nach ihren Vorstellungen,
ja. Das ist ein anderes Thema.
Ja. Und das Thema Menschenrechte, was wir früher immer ganz schnell bei China immer aufgerufen haben, spielt jetzt gar keine Rolle
mehr.
Es
ist toll, dass Sie es in den letzten Minuten noch ganz ja, kurz hervorholen. Es spielt überhaupt keine Rolle. Das interessiert Trump nicht und das interessiert natürlich Xi nicht.
Ja. Ich meine, mit welcher Glaubwürdigkeit soll Trump nach China fahren und sich für Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung einsetzen, wenn er doch zu Hause eben diese Punkte vehement selbst mit Füßen tritt.
Obwohl es gute Argumente dafür gibt. Immer noch. Ja. Nach wie vor.
Klar. Ja. Aber wir haben gesehen, also Friedrich Merz war ja auch wenige Tage vor Ausbruch des Iran-Krieges im Februar in Peking, übrigens mit einer Wirtschaftsdelegation, die größer noch war, als die Trump jetzt mit sich führt.
War sie erfolgreich eigentlich, die Wirtschaftsdelegation?
Nun ja, also bislang, das Hauptaugenmerk des Kanzlers war, dass China seine Billigexporte eindämmt. Die Bemühungen dazu habe ich jedenfalls bislang nicht vernommen. Aber klar, also da und auch da spielte das Thema Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit spielte, wenn dann hinter ganz fest verschlossenen Türen eine Rolle. Aber ich denke, dass die Zeiten, in denen Vertreter des Westens selbstlos nach Peking gereist sind und solche Themen adressiert haben, vorbei sind. Das Machtverhältnis hat sich verändert.
Dass China so aufstrebende Weltmacht geworden ist, Herr Jäger, was würden Sie sagen, was hat China einfach besser gemacht als der Westen?
Sie haben besser geplant, diesen Aufstieg. Sie haben die liberale Globalisierung genutzt. Das ist das große Missverständnis gewesen, das seit den 90er Jahren die Weltpolitik bestimmt hat. Im Westen ging man davon aus, dass die Globalisierung der Zweck von Politik ist. Genauso wollten wir leben. Eine freie Welt, in der überall produziert und konsumiert werden kann, die den Menschen offen steht. Und deswegen ja auch die Hoffnung, dass sich sowohl in Russland als auch in China, den beiden großen Diktaturen, dann so nach und nach mit der Einpassung in die Weltwirtschaft demokratische Verhältnisse durchsetzen. In Peking und in Moskau hat man das immer nur als Mittel gesehen, nämlich als Mittel für den machtpolitischen Aufstieg. Und das hat man im Westen zu spät realisiert und hat jetzt den Schlamassel am Bein.
Und vor allem haben wir zu spät realisiert, wie innovativ die Chinesen sein können. Wir haben uns jahrelang China selbst schön geredet, indem wir gesagt haben, der Chinese kann nur kopieren und das nachbauen, was wir ihm vorgeben. Und da haben wir im Grunde 20 Jahrhunderte innovative chinesische Weltmachtgeschichte ignoriert. Und dann sind sie plötzlich aus dem Windschatten gekommen, aus unserem selbst erzeugten Windschatten mit Autos, die eben jetzt global gesehen die Geschwindigkeit und die Richtung der Innovation bestimmen. Und wir sind in ganz großen Schwierigkeiten, nicht weil die Chinesen so gut sind, sondern weil wir geschlafen haben im Grunde.
Und wer weckt uns auf, Herr Brinkmann?
Die Chinesen halten durch, was sie geplant haben. Ja. Was sie vor Jahrzehnten geplant haben, wird zu einer Strategie, die tatsächlich befolgt wird, während in unseren Demokratien, der amerikanischen natürlich gerade vorneweg, immer wieder eine Regierung das korrigiert, was die Vorgängerregierung gemacht hat. Und dann geht es hin und her. China hat diese strategische Klarheit, die dem Westen im Moment fehlt.
Und den langen Atem.
Genau.
Ja. Vielen Dank, Herr Brinkbäumer. Vielen Dank, Herr Jäger. Vielen Dank, Herr Siren und Frau Kombaki, für diese Diskussion. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Das war die Phoenix-Runde in dieser Woche. Morgen ist ja Feiertag. Aber natürlich halten wir Sie bei Phoenix auf dem Laufenden, auch über den Gipfel zwischen Trump und Xi. Bleiben Sie uns einfach treu. Bis dann. Tschüss.